Danke sehr. Das war eine schöne Geschichte über Muttertag. Und Muttertag hat ja auch alles zu tun mit Identität, nicht wahr? Weil wenn meine Mutter nicht da ist, habe ich keine Identität, oder? Ich bin froh wieder da zu sein bei euch hier in Lüneburg. Vor so ungefähr einem Jahr war ich auch schon hier und habe ich mir sehr gefreut, bei euch zu sein. Ich habe damals einen sehr schönen und herzlichen Eindruck bekommen von euch als Gemeinde, eine warme Gemeinde, liebevolle Gemeinde. Und auch heute habe ich das wieder erlebt, wie sie manche von euch auf mich zugekommen sind und mich gerade, ach ja, du, diese Holländer, glaube ich, nicht wahr? Ja, stimmt. Genau, ich war ja ungefähr vor 2 Jahren, September 2017 bin ich angefangen in Harburg eigentlich als Pastor. Und davor habe ich ja, lange Zeit in Rotterdam gelebt und gewohnt, gelebt, gearbeitet, auch als Pastor für unsere Gemeinde, für unsere Kirche. Letztes Mal, ich bin mir fast sicher, ihr könnt das, so sicher bin ich mir eigentlich nicht, erinnern. Aber letztes Mal habe ich mit euch darüber geredet, dass Jesus auf dem Wasser ging. Er hat auf das Wasser gelaufen. Ich weiß nicht, ob manche von euch das noch erinnern, wie ich dann hier so rumgelaufen habe und so auf das vorgetan habe. Damit hat Jesus uns eingeladen, einfach an ihm zu glauben und uns völlig auf ihm zu verlassen. Heute möchte ich mit euch schauen, wer Jesus wirklich ist und was das denn für uns heißt. Es handelt sich heute, wie schon ein paar Mal gesagt, und danke auch für das Auswählen der Lieder, die so dazu gepasst haben und noch immer dazu passen, über die Identität von Jesus. Aber allererst möchte ich einen kurzen Rundgang durchführen. Du musst natürlich nicht mitmachen. Wenn das eine zu persönliche Frage für euch ist, einfach nicht mitmachen. Aber es macht Spaß, wenn die meisten von euch mitmachen. Wer von euch hat einen festen Job? Ja? Wer hat diesen festen Job weniger als 3 Jahren? Einige. 5 bis 10? Nee, Entschuldigung, 3 bis 5, ich muss ja die Reihenfolge haben. So 3 bis 5 Jahren? Ja, 2, 3, 4, 5, ja. 5 bis 10 Jahren einen festen Job? Ja, sind auch einige. Ich weiß, ihr könnt es da nicht sehen, da sind ein paar mehr. 10 bis 25 Jahren? Boah, eine ganze Menge da. 25 bis 40 Jahren? Nein, das glaube ich dir nicht. 40 plus? Jetzt nochmal eine andere Frage. Wie lange war Jesus in seinem Beruf tätig? 3 Jahren. 3 Jahren wird gesagt. Vielleicht müssen wir erst feststellen, was sein Beruf in Anführungsstrichen war. Der Bibel berichtet aber von, und da hast du recht, von den letzten 3 Jahren von seinem alltäglichen Geschäft als, sage ich mal, Wanderprediger. Genau. Diese 3 Jahren werden beschrieben und über diesen 3 Jahren wissen wir das meiste. Gut, jetzt mal ehrlich, für den, die schon viel länger im Beruf tätig sind, 3 Jahren, dann war er ja schon grad angefangen, oder? Wie viel Erfahrung konnte er in diesen kurzen Zeit sammeln? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich habe das Gefühl, dass ich so mit meinen so ungefähr 13 bis 14 Jahren Erfahrung als Pastor jetzt erst anfange zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert, Pastor zu sein. Gut, okay, ich gebe zu, ich bin sicherlich langsamer als Jesus, aber 3 Jahren? 3 Jahren ist ja trotzdem fast nichts, oder? Jesus beginnt, sagt uns Lukas, Kapitel 3, Vers 23, Jesus beginnt seinen Predigtdienst, als er ungefähr 30 Jahre alt ist. Ich bin schon zu alt. Ich bin aber davon überzeugt, dass in den Jahren davor Gott ihn vorbereitete, ein Musterleiter und ein Hüter seines Volkes zu werden. In den ersten 30 Jahren lebte Jesus als Mensch und wuchs in einem trockenen Land auf, Israel, das von den Römern besetzt war. Damals erlebte Jesus, was es heißt, Mensch zu sein. Alle Versuchungen kamen auf ihn zu. Die zwischenmenschlichen Beziehungen musste er lernen. Alle Herausforderungen, die da sind, das ganze menschliche Elend. Und als Jude unter der Unterdrückung der Römer zu leben, das gab Jesus auch schon die nötigen Erfahrungen, glaube ich schon. Und ich bin davon überzeugt, dass Jesus schon mit jungen Jahren herausgefunden hat, was seine eigentliche Aufgabe in der Welt ist. Vielleicht gibt uns die Geschichte in Lukas Kapitel 2, Vers 22, das ist diese Geschichte, die ihr bestimmt auch kennt, die Geschichte, wo Jesus als zwölfjähriger Junge im Tempel ist. Aber vielleicht gibt diese Geschichte uns einen Blick in die Entwicklung von Jesus, wie er sich seiner Messias-Rolle bewusster geworden ist. Es ist mir noch nicht so klar, ob er wirklich wusste mit 12 Jahren, dass er der Messias ist. Aber sicherlich hat Gott schon mit 12 und vielleicht schon früher an ihm gearbeitet, um dieses Bewusstsein da sein zu lassen. Gott bereitete ihn auf diese Art vor, Leiter von Leitern zu werden. Es hat noch niemals einen Leiter gegeben und es wird auch in die Zukunft niemals einen geben, der mitfühlender und liebevoller als Jesus ist. Jesus' Leben bestand aus Beziehungen. Und vielleicht ist es das, woran es bei uns manchmal mangelt, weil wir als Adventgemeinde uns sehr fokussieren auf unsere Dogmen. Obwohl wir ganz offiziell gesehen gar keine Dogmen haben als weltweite Gemeinde, sondern wir sind ja eine Gemeinde, die das, was wir glauben, entwickeln. Trotzdem gehen wir damit um, als ob es feste Regeln sind, manchmal. Und als Pastoren versuchen wir, Menschen zu unterrichten in Beziehungen, nicht jeder Kollege, manche. Manchen von euch versuchen es auch. Und die letzten Jahre ist hier in Deutschland vor allem das iCore-Programm, habt ihr bestimmt schon davon gehört, ist entwickelt, um einen Blick zu geben über was sind unsere Werte als Adventisten statt nur unsere Regeln. Aber es ist immer noch schwer für uns als Adventgemeinde, aber vielleicht darf ich das auch viel größer machen für uns als Christen, um über Werte miteinander zu reden und mit, vor allem miteinander umzugehen in dieser Werte. Johannes 10, Vers 11 sagt uns über Jesus, er ist der gute Hirte. Und 1. Petrus 5, Vers 4, da sagt, dass er der ranghöchste Hirte ist. Wenn wir ein Modell für Leiterschaft brauchen, dann sollten wir auf seine Art zu leiten schauen, als Hirte. Und wir werden kein besseres Modell finden als das, was wir bei ihm sehen. Ich glaube, Christus zeigt uns nicht nur ein dienendes Leiterschaftsmodell, wir sollen einander dienen, sondern er zeigt uns auch ein Modell für Teamwork, für Teamcoaching, um das alles nochmal in Wörter zu sagen von heutzutage. Teamwork, Teamcoaching, beziehungsorientierte Sendungsbewusstsein. Ich glaube, das ist genau, was Jesus uns zeigt, in seiner Art und Weise zu führen. Als er 30 Jahre alt wurde, beginnt Jesus seinen Predigtdienst auf zweierlei Weise. Den Ungläubigen ruft er zu, kommt und sieht. Den Gläubigen sagt er, folgt mir nach. Er fordert die Menschenmassen auf, zu entdecken, wer er ist. Und wenn diese Menschenmassen dann kamen, was macht Jesus? Er unterrichtet sie und er verbracht Zeit mit ihnen. Er sagte ihnen, dass er der Weg zu Gott ist. Im Gespräch mit Nikodemus zeigt Jesus, dass er der Weg zu Gott ist, indem er sagt, ich sage euch etwas über die himmlische Welt, die ich kenne und selbst gesehen habe, aber ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt mir nicht einmal, wenn ich euch etwas über die irdische Welt sage, dann werdet ihr mir auch nicht glauben, wenn ich euch etwas über die himmlische Welt sage. Noch niemals ist jemand von der Erde in den Himmel gestiegen, nur der Menschensohn, der vorher aus dem Himmel auf die Erde kam. Johannes, Kapitel 3, Vers 12. Er belehrt sie über Mose und die Propheten und offenbart dann, ich bin der Messias. Lest doch für dich selber. Lukas 24, Vers 27. Und Jesus legt ihnen aus, was da über ihn in den Heiligen Schriften stand. Und er begann bei Mose und den ganzen Propheten. Und er half ihnen, die Heilige Schrift besser zu verstehen und sagte, in den Heiligen Schriften steht, dass der Messias leiden und sterben muss. Und nach 3 Tagen vom Tod auferstehen wird. Auch, dass im Namen des Messias die gute Nachrichten verbreitet werden muss. Und das ist, was alle Völker hören sollen. Beginnt ein neues Leben, dann wird Gott alle Fehler vergeben. Ihr müsst das jetzt jedem verkündigen, zuallererst in Jerusalem, sagt uns Lukas 24. Und obwohl Jesus das gesagt hat zu den Emmausgänger nach sein Auferstehen, denkt ihr dann nicht, so wie ich, dass das der Art und Weise war, wie Jesus auch schon bevor sein Tod und Auferstehung mit seinen Leuten geredet hat? Ich aber doch. Ich glaube, das war genau der Art und Weise, wie Jesus Christus die Menschen gezeigt hat, wer er ist. Bezeichnend ist aber, ist aber auch, dass sein Predigtdienst mit etwas Besonderes anfängt. Wie fängt das an? In der Wüste? Ein Schritt früher sogar. Die Versuchungen und davor war noch was. Womit? Gut, ist jetzt kein Spiel. Ich glaube, sein Predigtdienst fängt an mit seiner Taufe. Ja klar. Schauen wir mal. Schauen wir uns diese Taufe einmal in ihrem Zusammenhang an. Jesus war wahrscheinlich auf die kommende Jahre vorbereitet. Ich habe es ja schon gesagt, ich glaube, Gott hat ihn vorbereitet. Und ich bin mir natürlich nicht sicher, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Jesus in den Jahren davor gelernt hat, sich führen zu lassen durch seinen himmlischen Vater. Kannte Jesus jeden Schritt vorher? Ich weiß nicht. Vielleicht ist ihm der unmittelbar nächsten Schritt auch unbekannt. Aber ein Ding weiß er. Er weiß, dass der Vater ihn führt. Jesus war aufgewachsen als Teenager in Nazareth. Matthäus verweist darauf, dass das die Erfüllung einer Prophezeiung aus dem Alten Testament war. Die Geschichte berichtet auch, dass dabei eine Befürchtung Josef eine Rolle spielte. Der Sohn von Herodes würde König von Judäa. Und Josef wagte deshalb nicht nach Judäa, was im Süden von Israel liegt, zu gehen, weil er dann im Bereich dieses Königs gewesen wäre. Man braucht sich ja nur vorzustellen, dass der Herodes-Sohn erfährt, dass Josefs Sohn der neue König werden muss, der Messias ist. Und darum sagte Gott Josef in einem Traum, während sie als Familie noch in Ägypten waren, weil da waren sie ja hingeflüchtet, dass er nicht nach dem Süden Israels gehen sollte, sondern nach dem Norden. Eine Provinz, die heißt Galiläa. Und so wuchs er auf in ein Dorf, Stadt Nazareth. Und so wurde Jesus ein Nazaräer. Und nun führte der Vater ihn da in dieser Gegend zu Johannes dem Täufer. Er sollte sich von ihm taufen lassen. Diese Geschichte hat mir immer Fragezeichen gestellt. Was ist das denn? Warum muss Jesus getauft werden? Er ist doch schon perfekt, oder? Zu den Menschen, die er taufte, sagte Johannes: Ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommt, ist viel mächtiger als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, ihm die Schuhe anzuziehen. Er wird euch mit dem Feuer des Heiligen Geist taufen. Lukas 3,16. Und natürlich, wir wissen, dass in der Bibel und im Alten Testament verschiedene Formen der Taufe gibt. In diesem Vers kommen schon drei vor: die Taufe mit Wasser, mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. Und es ist wichtig zu verstehen, für was die Taufe zur Zeit Jesus stand. Man benutzte die Taufe, um sich mit einem Verkündiger und seiner Botschaft zu identifizieren. Wenn also Menschen zu Johannes kamen und sich taufen ließen, sagten sie eigentlich: Ich glaube, dass Johannes ein Prophet mit einer Botschaft ist, die von Gott kommt. Ich glaube auch, dass seine Botschaft von einem kommenden Messias wahr ist. Und als Jesus sich taufen ließ, sagte er also eigentlich auch, dass Johannes von Gott gesandt wurde und dass er an seine Botschaft glaubte, dass diese Botschaft wahr ist. Damit bestätigte er Johannes in seiner Position, trotz der Zweifel, die Johannes selber sogar hatte, ob er Jesus taufen sollte, bestätigt Jesus ihm diese Rolle. Bei der Taufe geht es also um Identifikation. Du identifizierst dich mit Jesus und mit seiner Botschaft und seiner Gemeinde. Wenn wir uns taufen lassen, verstehen wir unsere wirkliche Identität. Lukas 3, 21 sagt uns, dass Jesus getauft wurde und als er nach der Taufe betete, öffnete sich der Himmel. Ich kann euch wieder fragen, was passierte da genau? Und manche von euch werden dann gleich sagen, ja, die Himmel öffnete sich, eine Taube kam runter, eine Stimme war da. Klar, stimmt. Aber was genau passierte da? Es ist nur ein kleines Detail in dieser Geschichte, aber es ist es wert, dass man darauf achtet. Was macht Jesus nach seiner Taufe zuerst? Jesus betete zu seinem himmlischen Vater nach seiner Taufe. Interessant, nicht wahr? Bevor ich mir das realisierte, habe ich das noch nie so gelesen. Er wird getauft, wir wissen ja, wie es geht, so. Und dann betete er. Wie? Steht nicht da. Wir wissen nicht wie, aber er steht in der Geschichte. Er betete. Ich frage mich nun, warum ging es in sein Gebet? Wie gesagt, jetzt ist es unsere Fantasie, unsere was auch immer, wie wir darüber denken, aber was ist genau sein Gebet da? Aber ich kann mir vorstellen, vielleicht ist es, Herr, Gott, Vater, hier bin ich. Send mich jetzt dahin, wo ich sein soll. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, was gebetet wurde. Aber wir sehen doch, dass der Vater antwortet. Er schickt den Heiligen Geist in der Form einer Taube aus dem Himmel und man hörte eine Stimme. Du bist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Du bist mein lieber Sohn. Andere Übersetzung, an dir habe ich meine Freude. Wie gut. Wie gut muss das in Jesu Ohren geklungen haben. Was denkt ihr, wie sich Jesus gefühlt hat, als das als eine Antwort auf sein Gebet kam? Würden wir sowas nicht auch sehr gerne hören? Das sind Worte der Identität. Hier benennt Gott, der Vater im Himmel, Jesus seine Identität. Aber nicht nur Jesus seine Identität. Er benennt auch unsere Identität. Das erste Wertmerkmal der Bibel ist unsere wahre Identität. Wenn du dich entscheidest oder entschieden hast, an Christus zu glauben, bist du in Jesus getauft. Wir sind allen auf sagt uns 1. Korinther 12, wir sind alle auf einen Geist getauft und sind dadurch zu einem Leib geworden. Wir sind alle von einem Geist durchdrungen, ob wir Juden oder Griechen, Sklaven oder freien Menschen, Hamburger oder Lüneburger sind oder was auch immer. Schließlich besteht ein Leib nicht nur aus einem Teil, sondern aus vielen Teilen. Und in dem Augenblick, in dem du getauft wirst, wirst du mit dem Heiligen Geist erfüllt. In diesem Augenblick bekommst du auch, so sagen wir öfter, eine neue Identität. Umarme deine neue Identität, wie alt das Neue schon ist. Umarme es. Du bist Gottes Kind. Und Gott hält enorm viel von dir. Erlaub ihm, dich in dich zu wachsen. Und auch du wirst von ihm als jemand angesehen worden, an dem er seine Freude hat.